Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute: irakische Christen in Deutschland überleben im Wartezustand. Der Irak befindet sich seit dem Einmarsch der USA im Jahr 2002 im Krieg mit seinen unterschiedlichen Ethnien und Glaubensgemeinschaften. Eine der besonders stark betroffenen Gruppen sind die Christen, die von den neuen Machthabern nicht geduldet werden. Wie ist die Situation der Christen im Irak? Wohin können sie fliehen? Und wie sieht ihre Lage aus, wenn sie nach Deutschland kommen? Über diese Frage bin ich heute im Gespräch mit Herrn Stefan Kessler. Er ist Politikreferent vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin. Grüß Gott, Herr Kessler.
Grüß Gott.
Sie sind Politikreferent vom Flüchtlingsdienst in Berlin. Können Sie ganz kurz in 2, 3 Sätzen sagen, welche Aufgaben dieser Flüchtlingsdienst hat?
Der Jesuitenflüchtlingsdienst hat im Wesentlichen 3 Aufgaben. Betreuung von Menschen in der Abschiebungshaft, Seelsorge und Betreuung dieser Menschen, Rechtshilfe und andere Hilfe für Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, meistens als Menschen ohne Aufenthaltsstatus, sondern nur mit Duldung. Und das Dritte ist das Eintreten für Menschen, die überhaupt keinen Aufenthaltsstatus haben, also die sogenannten Illegalisierten.
Wir werden dann später noch natürlich hören, wie konkret Ihre Aufgaben aussehen. Wir beschäftigen uns heute mit den Christen im Irak, vornehmlich auch mit denen, die dort leben, aber auch eben mit denen, die nach Deutschland kommen. Wie ist denn die Geschichte der Christen im Irak? Die reicht ja wirklich bis auf biblische Zeiten zurück. Mesopotamien ist der heutige Irak und wir wissen, dass dort schon die Urchristen ansässig waren, eines der ersten Gebiete, in die sich das Christentum verbreitet hat. Können Sie kurz skizzieren, wie die Geschichte der Christen im Irak bis zum Jahr 2002 erstmal verlaufen ist?
Die Christen im Irak sind, das haben Sie bereits ausgeführt, seit Jahrtausenden fast schon ansässig. Es hat im Osmanischen Reich, zu dem ja auch dann der Irak zum größten Teil gehörte, eine weitgehende Tolerierung gegeben. Das Osmanische Reich hat eigentlich die Christen weitgehend so leben lassen, wie sie es tun wollten. Unter Saddam Hussein war Christentum im Irak eine sehr fragile Angelegenheit. Saddam Hussein hat in seiner Baath-Ideologie zwar eigentlich Religionen abgelehnt, aber die Christen trotzdem weitgehend so gelassen, wie sie leben wollten. Hauptsache, die stellten keine Gefahr für sein Regime dar. Diese Situation der relativen fragilen Toleranz hat sich dann, das haben Sie eben angedeutet, umgekehrt. Christen werden jetzt als Feinde wahrgenommen und dementsprechend verfolgt.
Wie viele Christen lebten denn vor dem Zweiten Golfkrieg im Jahr 2002, der ja von manchen auch als der Dritte Golfkrieg bezeichnet wird, aber ich beziehe mich jetzt auf die Invasion von 1989?
Da bin ich jetzt überfragt. Ach so. Die genaue Zahl habe ich jetzt hier nicht vorliegen.
Aber es sind doch einige. Also es gab ein kulturelles Leben der Christen im Irak. Also es ist jetzt keine so kleine Minderheit. Es ist natürlich eine Minderheit, aber es geht doch in die Tausende auf jeden Fall.
Ja.
Wissen Sie, zu welchen Konfessionen die Christen im Irak denn angehörig sind? Sind das Katholiken oder gar Protestanten? Oder gibt es da noch andere Konfessionen, die im Orient verbreitet sind?
Es gibt römische Katholiken, es gibt andere Katholiken, syrische Katholiken, es gibt einige Protestanten und es gibt dann noch kleinere Denominationen wie Mandikäer oder andere.
Sie haben gerade gesagt, unter Saddam Hussein, ich glaube, es ist unstrittig, dass er ein despotischer Diktator war. Dennoch gehörte zu seiner Politik dazu, Religionen weitgehend in Ruhe zu lassen. Sie haben es gesagt, soweit seine Macht dadurch nicht gefährdet war. Das heißt, die Christen konnten unter dem Regime von Saddam Hussein weitgehend ihre Religion unbehelligt ausleben. Und es gab ja auch sonst zu dieser Zeit zwischen den Religionen, auch zwischen den Muslimen, zwischen den Schiiten und Sunniten, kaum Auseinandersetzung bzw. keine Auseinandersetzung. Das alles hat sich natürlich unheimlich verändert. Es herrscht Krieg an allen Fronten. Warum hat sich das so entwickelt? Warum ist diese ehemalige, halbwegs geduldete Ideologie diesem Krieg jetzt gewichen?
Und darüber kann man natürlich sehr viele verschiedene Theorien aufstellen. Eine mögliche Erklärung ist, dass die religiösen Auseinandersetzungen unter Saddam Hussein eigentlich mit Gewalt unterdrückt worden sind, sonst wären sie möglicherweise schon früher aufgeflammt. Man darf ja das Regime Husseins, weiß Gott, nicht als Idylle bezeichnen oder beschreiben. Alles, was in irgendeiner Weise nach Eigenständigkeit aussah, wurde mit Gewalt unterdrückt und damit dann natürlich auch Konflikte unterdrückt, die dem Regime gefährlich werden konnten. Nach dem Sturz Husseins ist dieser gewaltsame Ordnungsfaktor weggebrochen. Jetzt in der fast schon anarchischen Situation des heutigen Irak werden Christen häufig wahrgenommen als Menschen, die mit dem Invasoren, den USA und anderen, in Verbindung stehen, auf die sich alle möglichen Probleme auch abwälzen lassen, die also als Sündenböcke auch gelten für die Notlage, an der sie selbst teilhaben und für die sie eigentlich nicht verantwortlich sind.
Ach so, das heißt also, ein Teil dieses glühenden Hasses gegen die Christen kommt auch daher. Bush hat ja seinen Krieg auch immer wieder versucht, religiös zu begründen und missbraucht, kann man, glaube ich, so sagen. Das heißt also, die Menschen im Irak denken jetzt natürlich, aha, das sind Christen und die Amerikaner sind Christen, also sind die Christen unsere Hauptfeinde, denen wir hier das Leid, unter dem wir jetzt leben, zu verdanken haben, in Anführungsstrichen.
Ja, die Kreuzzug-Ideologie oder die Kreuzzug-Rhetorik, Präsident Bush hat sicherlich, das wäre dazu beigetragen. Möglicherweise ein Faktor ist sicherlich auch, dass der Nachbarstaat Iran versucht, das Chaos im Irak für seine Zwecke zu nutzen und seine Machtposition auszubauen. Und da sind natürlich Auseinandersetzungen zwischen den Religionsgruppen nach dem alten Motto Divide et Impera ein gutes Mittel dafür.
An dieser Stelle hören wir ein wenig Musik und wollen dann weitermachen und hören, wie es den Christen im Irak geht und wie es auch Christen geht, die nach Deutschland und in andere Länder geflüchtet sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe. Heute mit dem Thema irakische Christen in Deutschland überleben im Wartezustand. Mein Name ist Katja Karif und Gesprächsgast der heutigen Sendung ist Herr Stefan Kessler. Er ist Politikreferent beim Flüchtlingsdienst der Jesuiten in Berlin. Herr Kessler, wir haben gerade so ein ganz kleines bisschen die Rahmenbedingungen benannt der irakischen Christen im Irak, haben so ein ganz klein bisschen versucht, Gründe aufzuspüren, woher dieser Hass gegen die Christen kommt, die da von allen möglichen Interessen in die Zange genommen werden. Jetzt wollen wir uns so ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wie es den Christen denn jetzt nun geht. Wie sieht denn die Lage der Christen in Bagdad zum Beispiel heute aus? Wie muss man sich den Alltag vorstellen?
Vielleicht stellen wir uns einfach mal eine ganz normale Familie vor in Bagdad, die möglicherweise ein Ehepaar mit, sagen wir mal, zwei Kindern. Die Kinder können sie kaum zur Schule schicken, kaum zum Spielen auf die Straße schicken, weil sie nicht in der Lage sind, die Kinder vor Bombenanschlägen, vor Selbstmordattentätern, vor Gefechten, vor Schusswechseln zu schützen. Das heißt, sie verbarrikadieren sich mehr oder weniger in ihrer Wohnung. Sie sind darauf angewiesen, in einer Nachbarschaft zu wohnen, wo möglicherweise ihnen keine feindlichen Nachbarn entgegenkommen, wie wenn sie Pech haben, will aber möglicherweise ihr genetischer oder anderweitiger Nachbar ihre Wohnung haben, denunziert sie und bedroht sie mit Gewalt. Sie sind nicht in der Lage, großartig ihre Religion auszuüben, müssen sich eher verstecken, müssen sich eher stille halten, damit sie eben nicht auffallen und irgendwelchen Neid oder irgendwelche Feindschaft auf sich ziehen. Wenn sie ein Geschäft haben, müssen sie damit rechnen, dass jemand kommt und ihnen das Geschäft abnehmen will, nach dem Motto, Christ, geh woanders hin, du hast hier in unserem Land nichts zu suchen. Wenn sie einen Job haben, haben sie den wahrscheinlich inzwischen verloren. Das heißt, sie und ihre Familie sind kaum in der Lage, ihre Existenz überhaupt noch zu erwirtschaften. Mit anderen Worten oder kurz zusammengefasst, sie sind kaum in der Lage, ihre Existenz zu fristen. Sie sind kaum in der Lage, sich vor Gewalt und willkürlicher Gewalt und Bombenanschlägen zu schützen. Die einzige Möglichkeit, die ihnen noch bleibt, ist außer Landes zu gehen. Das ist natürlich für die christlichen Gemeinschaften im Irak eine unglaublich schwierige Situation, weil jeder Auswanderer, jeder, der den Irak verlässt, ein Verlust für die christlichen Gemeinschaften ist. Die Bischöfe stehen die ganze Zeit vor der Gefahr, dass ihre Gemeinschaften sich auflösen, dass es in einigen Jahren überhaupt keine Christen im Irak mehr gibt. Im Irak, das heißt einem Land, das ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden von Christen bewohnt wird.
Wie sieht das überhaupt aus, wenn Christen aus dem Irak fliehen wollen oder auswandern wollen? Können die in aller Ruhe ihre Sachen packen, durch die Stadt fahren, an die Grenze gehen und sagen, wir gehen jetzt? Oder wird ihnen, wie muss man sich das vorstellen?
Na ja, nein, sie müssen sich das so vorstellen, dass sie, wenn sie Glück haben, am helllichten Tag gehen können, andererseits wahrscheinlich eher bei Nacht und Nebel versuchen, aus der Stadt rauszukommen. Die Gefahr, dass sie bei helllichten Tage Opfer von Anschlägen werden, ist natürlich größer als in der Nacht. Sie werden auch jetzt nicht zum Flughafen fahren und ein Ticket lösen und irgendwo hinfliegen, denn sie werden ja in der Regel kein Visum haben für irgendein aufnahmebereites Land. Das heißt, sie werden versuchen, mit Auto, mit irgendwelchen anderen Hilfsmitteln auf dem Landweg in ein Nachbarland zu gehen, also etwa nach Jordanien oder nach Syrien.
Nehmen Jordanien und Syrien denn die Flüchtlinge auf oder muss man da versuchen, illegal über die Grenze zu kommen?
Offiziell gibt es keine Erteilung von Visa. Inoffiziell nehmen die Jordanier und die Syrer derzeit auf, sind aber inzwischen jenseits ihrer Aufnahmekapazitäten. Das heißt, im Prinzip ist ein Christ aus dem Irak, der nach Jordanien, Syrien kommt, darauf angewiesen, dass er irgendwelche Freunde, dass er irgendwelche Verwandte dort hat oder dass die christlichen Gemeinschaften dort noch irgendwelche Möglichkeiten finden, ihn aufzunehmen. Das ist für die christlichen Gemeinschaften inzwischen so gut wie gar nicht mehr möglich, weil ihre Kapazitäten längst völlig erschöpft sind. Das hinzu kommt, dass jetzt natürlich auch, dass jetzt die Jordanien und Syrien anfangen, ein strengeres Visa-Regime einzuführen, mit der Folge, dass Menschen, die einen geringen Zeitraum im Land geblieben sind und dann nicht irgendwo anders hin weiterwandern, in Syrien und Jordanien und anderswo inzwischen illegal sind. Das hat noch nicht unmittelbar schlimme Folgen, hat aber vor allen Dingen zur Folge, dass die keinerlei staatliche Hilfe in Anspruch nehmen kann.
Welche Länder nehmen denn Christen aus dem Irak auf? Und im Zuge dessen, es gibt ja das sogenannte, die sogenannte Dublin-Regelung. Was besagt diese?
Jetzt müssen wir zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Es gibt derzeit nur wenige Länder, die im Rahmen von ordentlichen Programmen, sogenannten Wiederansiedlungsprogrammen, Flüchtlinge aufnehmen. Das sind die klassischen Einwandererstaaten wie die Vereinigten Staaten oder Kanada oder auch Großbritannien. Die nehmen aber auch nur vergleichsweise wenige Menschen auf, wenn ich das vergleiche mit der Situation in Syrien und Jordanien, wo sich die Menschen drängen. Die Dublin-Regelung ist dann wieder etwas anderes. Das ist eine Regelung innerhalb der Europäischen Union im Wesentlichen, die sagt, wenn jemand über ein Land der Europäischen Union einreist, häufig ist das derzeit Griechenland, dann darf er nicht in ein anderes Land der Europäischen Union gehen, sondern muss ein Asylverfahren in dem Land betreiben, in dem er zuerst gewesen ist. Mit der Folge, dass Menschen, die aus Syrien entweder über den Seeweg oder über die Türkei illegal nach Griechenland kommen und dann aus Griechenland weiter etwa nach Deutschland kommen, in Deutschland häufig verhaftet werden und nach Griechenland zurückgestellt werden, wo sie aber kaum, so gut wie gar nicht, eine Chance haben, ein faires Asylverfahren zu bekommen, weil die Griechen gar keine Infrastruktur dafür haben.
Was passiert dann mit diesen Menschen?
Sie sind ganz konkret in Gefahr, in Griechenland oder aus Griechenland in den Irak zurückgeschoben zu werden.
Kennen Sie solche Fälle? Haben Sie eventuell Kontakt zu Menschen, denen dieses Schicksal widerfahren ist?
Wir haben in der Abschiebungshaft mit einem Mann zu tun gehabt, der jetzt auch nach Griechenland zurückgeschoben worden ist. Dessen Vater und Bruder war zunächst hier, sind dann nach Griechenland zurückgeschickt worden und von Griechenland dann in den Irak zurückgeschickt worden. Dort verlieren sich die Spuren. Der Mann befürchtet, dass Vater und Bruder inzwischen längst tot sind.
An dieser Stelle noch ein wenig Musik und wir wollen uns dann noch weiter damit beschäftigen, wie die Europäische Union, besonders auch Deutschland, mit den Flüchtlingen aus dem Irak umgeht und wie ihr Leben hier aussieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Lebenshilfe von Radio Horeb. Das Thema heute lautet irakische Christen in Deutschland, Überleben im Wartezustand. Gesprächsgast der heutigen Sendung ist Herr Stefan Kessler. Er ist Politikreferent vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt ganz herzlich eingeladen, sich an der Sendung zu beteiligen. Sie können Ihre Fragen zum Thema stellen. Herr Kessler, Sie haben gerade berichtet von den verschiedenen Flüchtlingsländern, die Flüchtlinge aufnehmen und haben eben unterschieden einmal zwischen den Ländern in der Region um den Irak herum, wo sich die Flüchtlinge drängen, so haben Sie sich ausgedrückt, und die eigentlich keine Aufnahmekapazitäten mehr haben, und eben der EU, die gesagt hat, dass das Land, in dem der Flüchtling zuerst ankommt, dort ein Asylverfahren durchlaufen muss. Wenn ein Flüchtling in ein anderes Land geht, droht ihm die Abschiebung eben wieder in dieses Land, von wo aus er dann häufig in den Irak zurückgeschickt wird. In aller Kürze die Zusammenfassung. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht.
Hervorragend.
Sie sagen, häufig ist es Griechenland, natürlich auf dem Seeweg wahrscheinlich am leichtesten in Anführungsstrichen zu erreichen. Hat man denn vor Griechenland auch diese Schiffskatastrophen, wie wir sie derzeit ständig vor Sizilien erleben, wo Flüchtlinge einfach zu Hunderten ertrinken auf dem Weg Sizilien oder auch Lampedusa zu erreichen?
In Griechenland ist das Sterben oder an der Grenze zu Griechenland ist das Sterben lautloser und weniger spektakulär, weil die Leute jetzt nicht mit Booten das Mittelmeer zu überqueren versuchen, sondern in der Regel über die türkisch-griechische Grenze, das heißt über entweder über die Inseln in der Ägäis oder über den Grenzfluss hereinzukommen versuchen, aber von der griechischen Küstenwache, von den griechischen Grenzorganen immer wieder abgedrängt werden. Es gibt erschütternde Berichte, dass insbesondere in der Nacht einfach mal ein griechisches Küstenwachschiff ein Boot überfährt oder abdrängt, zurückdrängt und nicht einreisen lässt.
Viele kommen ja über die Türkei, das sagten Sie gerade. Nimmt denn die Türkei auch Menschen auf?
Nein, die Türkei ist ein besonderes Kapitel. Die Türkei hat sich nicht verpflichtet, Flüchtlinge aus außereuropäischen Staaten aufzunehmen. Die Türkei hat den internationalen Vertrag, die sogenannte Genfer Flüchtlingskonvention, mit dem Vorbehalt unterzeichnet, die nur auf Flüchtlinge anzuwenden, die aus europäischen Staaten kommen. Deswegen betrachtet sie sich nicht als Aufnahmeland für Flüchtlinge. Dazu kommt dann eben, dass in der Türkei die Christen aus dem Irak auch kaum irgendwelche Anlaufstellen haben, sondern dann lieber in Länder wollen, wo sie Verwandte, Bekannte oder zumindest Religionsgemeinschaften finden, die sie kennen, mit denen sie eine Verbindung haben.
Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung und begrüßen Frau Schaar aus Augsburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine oder zwei Fragen an den Referenten. Ich habe jetzt den Eindruck, dass wir wissen ja, dass seit 19 oder 20 Jahren dieses von der islamischen Seite ausgerufen, die Christen, den Orient von den Christen zu säubern. Aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch einen Präsidenten dort, der jetzt wieder Christen eingeladen hat in seinen Palast oder in sein Haus und bittet sie, dass gerade im Nordirak die Chaldeer bleiben mögen, weil es ihr ureigenes Land ist, ihre Kirchen sind da und so weiter. Ich weiß, dass Containerdörfer gebaut worden sind für assyrische Flüchtlinge und dass es im Norden, so sagt jedenfalls die kurdische Regierung, für die Christen doch einigermaßen, die können natürlich für die fanatischen Leute auch nicht garantieren, aber dass doch einigermaßen eine Fluchtmöglichkeit im eigenen Land besteht, das wollte ich eigentlich nochmal von Ihnen jetzt angeschaut bekommen haben und dass das nicht so ganz nur jetzt, ihr müsst nur weg. Ich kann, so schlimm das Schicksal ist und so furchtbar die Flüchtlingslage ist, weil ja Syrien und Jordanien nicht den Flüchtlingsstatus angemeldet haben und deshalb glaube ich, so richtig zu glauben, die internationalen Hilfsorganisationen da auch den Menschen gar nicht unter die Arme greifen können.
Jetzt muss man unterscheiden. Der Präsident des Irak hat sich tatsächlich, da haben Sie völlig recht, dahingehend geäußert, dass die Christen im Lande bleiben sollten, weil es auch ihre Heimat ist. Der Präsident ist aber faktisch nicht in der Lage, die Menschen wirksam zu schützen. Die andere Sache ist dann der Nordirak. Sie haben insoweit recht, als dass der Nordirak verglichen mit den übrigen Landesteilen des Irak etwas ruhiger ist. Gleichwohl ist auch diese Ruhe sehr fragil und ein Leben im Nordirak ist für die Christen dort nur dann möglich, faktisch, wenn sie irgendwelche Verwandten oder Freunde haben, die sie unterstützen können. Denn eine öffentliche Fürsorge gibt es dort auch nicht, mangels Kapazitäten, sodass jemand, der aus Bagdad oder aus Südirak in den Nordirak geht, darauf angewiesen ist, irgendeine familiäre oder freundschaftliche Hilfe zu erhalten. Ansonsten gerät er wirklich in eine neue Notlage.
Ja, gut. Ich weiß auch von ökumenischen Initiativen, Kirchenleute, die immer wieder auch dorthin gehen und ich will das jetzt nicht näher ausbreiten, aber auf jeden Fall gerade Projekte, Kleinprojekte für diese Flüchtlinge auch vorbereiten, damit sie doch in ihrem angestammten Land bleiben.
Ja, solche Projekte gibt es, solche Versuche gibt es, weil man eben tatsächlich nicht will, dass die christlichen Gemeinschaften im Irak fast völlig verschwinden. Man hat aber bei all diesen Projekten, wie gesagt, mit einer desolaten Sicherheitslage zu tun und befindet sich dementsprechend auch weitgehend am Anfang. Die Notlage, die Bedrohungslage der Menschen im Irak, der Christen im Irak besteht aber jetzt. Das heißt, ihnen muss jetzt geholfen werden. Es wäre also notwendig, um das Ganze jetzt mal politisch zu formulieren, dass man die Menschen jetzt aufnimmt und gleichzeitig versucht, durch Projekte eine Möglichkeit zu schaffen, dass sie entweder dort bleiben können im Irak oder dort dann wieder zurückkehren können.
Ich danke Ihnen, Frau Schaar.
Und ich danke auch.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Herr Kessler, Sie haben jetzt gerade die Lage im Irak nochmal geschildert. Die Frage von Frau Schaar zielte darauf ab, wie man den Christen helfen kann, im Land zu bleiben. Und Sie haben gesagt, es gibt Versuche, aber es ist schwierig. Jetzt nochmal auf die Flüchtlinge in Deutschland zurückzukommen. Gibt es hier überhaupt irakische Flüchtlinge, christliche Flüchtlinge, die jetzt hier nach Deutschland kommen? Denn wenn die über Griechenland einreisen, haben sie doch gar keine Chance, hier zu bleiben.
Es gibt natürlich einige, die in Deutschland sind, die möglicherweise auch schon vor einigen Jahren geflohen sind und sich jetzt in Deutschland befinden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand gekommen ist und dann seinen Reiseweg, sagen wir mal, verschleiert hat, sodass man ihn jetzt nicht unbedingt wieder nach Griechenland zurückschicken kann. Die Zahl der Menschen, der Christen aus dem Irak in Deutschland, die in den letzten ein, zwei Jahren gekommen ist, ist aber vergleichsweise gering. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen hier vorliegen, weil die offiziellen Statistiken insoweit nicht nach der Religionszugehörigkeit fragen. Aber die Situation der irakischen Christen in Deutschland unterscheidet sich rechtlich dann kaum von der anderer Asylsuchender.
Sie sagen, viele irakische Christen werden in Abschiebegewahrsam genommen. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das überhaupt?
Ja, da kann ich jetzt nur mit dem alten Juristenspruch antworten, das kommt darauf an. Die meisten Iraker, die sich im Abschiebungsgewahrsam befinden sich im sogenannten Zurückschiebungsgewahrsam, das heißt warten auf die Zurückschiebung, etwa nach Griechenland. Je nach Bundesland ist dies entweder eine eigene Einrichtung, ein solcher Gewahrsam, zum Beispiel in Berlin ein Polizeigewahrsam im ehemaligen Frauengefängnis der DDR in Berlin-Köpenick. In München ist es ein Trakt in der Justizvollzugsanstalt in Stadelheim. Je nachdem, wie die Länder das organisiert haben, ist es also so, dass Abschiebungsgefangene entweder in eigenen Einrichtungen untergebracht werden oder zusammen mit Straftätern und Untersuchungshäftlingen in ein und demselben Gefängnis. Dementsprechend unterschiedlich sieht auch die tagtägliche Situation aus. In Berlin können die Menschen, soweit die Besucher bekommen können, weitgehend auch Besucher empfangen. Sie können sogar Mobiltelefone benutzen, weil sie ja keine Straftäter sind, sondern nur inhaftiert werden, weil sie eine Verwaltungsvorschrift übertreten haben. In München zum Beispiel sind die Menschen unterworfen weitgehend denselben Bedingungen wie normale Straftäter und Untersuchungsgefangene. Das heißt, keine Handybenutzung, keine Möglichkeit, unbeschränkt Besuch zu empfangen, sondern nur eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten. Das heißt, auch ein wesentlich eingeschränkter Kontakt zur Außenwelt. Die Menschen wissen häufig nicht, wie lange sie in Gewahrsam sein werden. Das heißt, sind immer wieder in Verzweiflungszuständen, sind immer wieder in großer Unsicherheit, wie ihre Zukunft aussieht, sind zum Teil in panischer Angst vor der Zurückschiebung etwa nach Griechenland, weil sie genau wissen, dass ihnen dort keine faire Aufnahme gesichert ist, sondern dass sie dort in ganz großer Gefahr sind, in den chaotischen Irak zurückgeschoben zu werden. Wir versuchen den Menschen mit Seelsorge, mit juristischer Hilfe beizustehen. Auch unsere Möglichkeiten sind da beschränkt. Die Menschen haben in der Regel keinen Anwalt, haben in der Regel auch keine Möglichkeiten, Anwälte zu bezahlen. Der Jesuitenflüchtlingsdienst hat mit einigen katholischen Organisationen einen Rechtshilfefonds ins Leben gerufen, der versucht, wenigstens in einigen Fällen Anwälten so einen Ansatz von Honorar zu bezahlen, sodass die Anwälte Anträge stellen können. Aber das alles ist ein Tropfen auf dem heißen Stein verglichen mit der großen Notlage und der Unsicherheit, in der die Menschen sich befinden.
Es fliehen doch sicherlich auch Familien mit Kindern. Wo befinden sich denn die Kinder? Sind die dann damit im Gefängnis oder wo kommen die hin?
Auch das kommt darauf an. In einigen Einrichtungen befinden sich die Kinder mit den Eltern in der Haft. In anderen Einrichtungen ist es so, dass zum Beispiel der Familienvater in Haft ist, die Mutter und die Kinder draußen bleiben und dann in Asylbewerberunterkünften untergebracht werden. Oder die Kinder sind im Kinderheim und die Eltern sind in Haft. Wir haben uns auch immer wieder mit unbegleiteten minderjährigen Kindern zu tun. Dort wird es dann ganz besonders schwierig, sobald die Jugendlichen 16 geworden sind, behandelt man sie so, als wären sie Erwachsene und nimmt sie in Haft. Sind sie unter 16, werden sie in der Regel in Kinderheime aufgenommen, dann werden sie aber auch in der Regel nicht nach Griechenland zurückgeschickt.
Wie lange kann denn so eine Abschiebehaft dauern für irakische Christen, die hier nach Deutschland gekommen sind, in der Hoffnung, ihr Leben zu retten?
Das hängt sehr stark davon ab, wie lange die bürokratischen Prozeduren dauern. Die Regel ist 3 bis 6 Monate, ist Höchstdauer. Theoretisch wäre eine Abschiebungshaft bis zu 1,5 Jahren möglich. Das ist im Fall von Irakern, von Christen aus dem Irak, aber meines Wissens bisher noch nicht vorgekommen. 3 bis 6 Monate ist aber schon durchaus möglich.
Gibt es denn 3 bis 6 Monate Haft
für etwas oder für einen Menschen, der keine Straftat begangen hat?
Gibt es auch irakische Christen, die geflüchtet sind und die nicht in Abschiebegewahrsam genommen werden, sondern die hier einen Aufenthaltsstatus erhalten?
Ja, wenn sie beispielsweise nicht zurückgeschoben werden können, weil Griechenland die Wiederaufnahme verweigert, dann muss das Asylverfahren in Deutschland durchgeführt werden. Und inzwischen sind wir Gott sei Dank so weit, dass auch nach deutschem Recht die religiöse Verfolgung, dem sie ausgesetzt wird, als Grund für die Anerkennung als Flüchtling akzeptiert wird. Sie bekommen nicht den Status eines Asylberechtigten. Das ist ausgeschlossen, weil sie über einen sogenannten sicheren Drittstaat gekommen sind. Sie bekommen aber den Status eines Flüchtlings und damit ein Aufenthaltsrecht und die Rechte, die ihnen nach der Genfer Flüchtlingskonvention zustehen.
Noch eine Verständnisfrage. Es ist ja klar, dass die Leute, die nach Deutschland kommen, über einen sicheren Drittstaat eingereist sind, wenn sie nicht direkt mit dem Flugzeug kommen.
Ja.
Ne? Nun heißt es, Sie werden in diesen Drittstaat zurückgeschickt. Das sagt ja diese Dublin-Regelung.
Ja.
Welche Möglichkeiten gibt es jetzt also, hier zu bleiben und nicht in diesen Drittstaat zurückgeschickt werden? Welche Kriterien muss man denn da erfüllen?
Man selber kann eigentlich relativ wenig tun. Es kommt dann immer darauf an, ob der Drittstaat bereit ist, den Betreffenden zurückzunehmen.
Achso, das heißt, wenn jetzt nicht klar ist, aus welchem Land der gekommen ist, kann Griechenland sagen, nö, das ist ja gar nicht sicher.
Genau. Die Griechen haben natürlich kein großes Interesse, die Flüchtlinge zurückzunehmen. Andererseits stehen sie unter dem Druck, dass sie eine europäische Regelung befolgen müssen. Also nehmen sie häufig doch zurück. Immer wieder aber gerade in den Fällen, wo die Nachweise nicht so eindeutig sind, gibt es dann aber eben ein Gerangel und da kann es durchaus passieren, dass die Griechen sich durchsetzen und sagen, nö, der Mensch ist nicht über unser Land gekommen, wir nehmen ihn auch nicht zurück. Und dann muss ein Asylverfahren hier in Deutschland durchgeführt werden.
Also mal eine ganz praktische Frage, ne? Wie, in wie vielen Fällen lässt sich denn das nachweisen? Ich meine, so ein Flüchtling hat doch sicherlich ein Interesse, durch Griechenland einfach durchzukommen, ohne dass es überhaupt jemand bemerkt.
Ja, wir hatten zum Beispiel den Fall, von dem, den ich vorhin ansprach, in der Abschiebungshaft, wo dann jemand auch nach Griechenland zurückgeschoben worden ist. Er hat dann in Anführungszeichen den Fehler gemacht, mit dem Flugzeug von Athen nach Frankfurt zu reisen und dann eben hier aus einem griechischen Flugzeug zu steigen. Da war dann für die deutschen Behörden und eben leider auch für die griechischen Behörden einigermaßen klar, dass er vorher in Griechenland war.
Und die meisten versuchen es wahrscheinlich auch sowieso, weil gar kein Geld vorhanden ist auf dem Landweg. Dann sind die Chancen größer, dass man nicht weiß, woher sie kommen. Das ist ja alles furchtbar, wie das läuft. Aber das ist klar, dieses Thema ist ein ganz berührendes Thema und ein ganz schwieriges Thema natürlich auch. Griechenland selbst hat ja auch wirtschaftliche Probleme. Und
Griechenland mag wirtschaftliche Probleme haben, das ist sicher. Vor allen Dingen ist aber Griechenland eigentlich, hat überhaupt keine administrative Infrastruktur, um mit Asylanträgen umzugehen. Und verhält sich jetzt auch derzeit äußerst restriktiv. Wenn Sie die Schilderungen von Kollegen sich angucken, die in Griechenland waren und sich das Ganze angesehen haben, da stehen Ihnen die Haare zu Berge. Es gibt nur eine bestimmte Stelle in Athen, bei der ich einen Asylantrag stellen kann. Und das auch nur persönlich. Es gibt diese Stelle ist auch nur ein- bis zweimal in der Woche geöffnet. Wenn Sie diese Öffnungszeiten nicht erreichen, wenn Sie es nicht schaffen, in dieser Zeit dort registriert zu werden, dann haben Sie sowieso schon verloren. Bis Sie eine offizielle Registrierung in Griechenland erreicht haben, sind Sie illegal. Das heißt, Sie können jederzeit wieder in Griechenland in Haft genommen werden und entweder heimlich in die Türkei oder gleichsam weniger heimlich in den Irak zurückgeschoben werden.
Noch einmal zurück nach Deutschland, Herr Kessler. Die, die es schaffen, hier einen Asylantrag zu stellen, wie geht es mit denen weiter? Wo leben sie? Welche Bedingungen erwarten sie hier?
In Deutschland werden die Menschen, wenn sie in ein Asylverfahren kommen, in der Regel erstmal verteilt nach Quoten auf die Bundesländer und dann auf die Kommunen. Sie werden dort meistens in Asylbewerberunterkünften untergebracht. Das sind entweder einzelne Häuser in manchen Städten oder Containersiedlungen irgendwo im Wald. Sie bekommen nur sehr geringe Sozialleistungen. Der Gesamtwert von Sozialleistungen, den sie bekommen, ist etwa 30% niedriger als der Sozialhilfesatz für Deutsche. Sie sollen ausdrücklich in der Zeit, in der sie als Asylbewerber leben, keinen Sprachkurs erhalten, weil man nicht will, dass Asylsuchende sich integrieren. Sie haben dann ein sogenanntes Interview oder eine Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das die Asylverfahren durchführt. Und aufgrund der Anhörung und aufgrund weiterer Akteninhalte wird dann eine Entscheidung gefällt, ob sie als Flüchtlinge anerkannt werden oder nicht.
Wie lange dauert denn so ein Asylverfahren?
Bitte?
Wie lange dauert denn so ein Asylverfahren?
Das ist dann auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie ausgelastet gerade das Bundesamt ist. Es kann sehr schnell gehen, einige Monate, 3 Monate, 6 Monate. Ich habe aber auch schon Asylverfahren betreut, die sich über mehrere Jahre hinzogen.
Das heißt, mehrere Jahre in diesem Zustand zu leben, in diesem Wartezustand, ohne arbeiten zu dürfen, und bedeutet das auch für die Kinder, nicht zur Schule gehen zu dürfen? Oder gibt es da eigene Schulen, wo in der Muttersprache unterrichtet wird? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, bei Kindern wird dann auch wieder etwas schwierig. Es gibt ja kaum muttersprachliche Angebote. Nun sind junge Kinder ja erstaunlich sprachanpassungsfähig. Häufig können die Kinder dann, wenn es schulische Einrichtungen gibt in der Nähe, dann dort wenigstens zur Schule gehen. Es gibt auch durchaus immer wieder sehr anerkennenswerte Anstrengungen mit Förderklassen und Ähnlichem, die Kinder dann auch so aufzunehmen, dass sie wirklich in der Schule weiterkommen. Für die Erwachsenen bedeutet es allerdings, dass sie kaum arbeiten können, kaum arbeiten dürfen und dass sie im Prinzip in einer unsicheren Lage sind, bis sie wissen, ob sie anerkannt werden oder nicht. Das hat auch schon immer wieder zur Folge psychische Traumatisierungen, psychische Defekte, sodass jemand schon eine sehr starke Konstitution haben muss, um das alles durchzuhalten.
Herr Kessler, Sie sind Politikreferent beim Flüchtlingsdienst der Jesuiten. Können Sie noch ein bisschen den Alltag sozusagen dieses Flüchtlingsdienstes beschreiben?
Ja.
Wie konkret arbeiten Sie?
Wir leisten Seelsorge und andere Betreuung in der Abschiebungshaft. Das heißt, mein Kollege, meine Kollegen gehen als Priester im Auftrag der katholischen Kirche in die Abschiebungshafteinrichtungen in Berlin und ein Kollege auch in München und versuchen mit den Leuten in Kontakt zu kommen, versuchen mit den Leuten zu reden, ihre Nöte aufzunehmen, ihre Probleme aufzunehmen. Das können ganz normale seelsorgerliche Gespräche sein, das können aber auch ganz materielle Hilfen sein, wie die Vermittlung eines Anwaltes, wie die Vermittlung von Kontakten zu Freunden und Bekannten, wie auch möglicherweise das Beschaffen von Telefonkarten, das Beschaffen von besonderen Gewürzen, die man für die Zubereitung oder Verbesserung eigener Speisen braucht oder Ähnliches. Das ist natürlich immer abhängig davon, was in der jeweiligen Hafteinrichtung möglich ist und was nicht. Der andere Bereich ist die Betreuung von Menschen, die sich am Rande der Gesellschaft häufig mit einer Duldung befinden, aber eben außerhalb der Abschiebungshaft sind. Ich mache einmal in der Woche eine Sprechstunde. Dort könnten Leute mit ausländerrechtlichen oder sozialrechtlichen Problemen kommen. Denn selbst wenn sie aus der Abschiebungshaft entlassen werden, ist es häufig so, dass ihre Probleme noch längst nicht vorbei sind, sondern dann erst gerade anfangen. Also die verschiedenen Kontakte mit verschiedenen Behörden, das Verstehen und Übersetzen von Bescheiden, alles ja im wunderschönsten Amtsdeutsch geschrieben, das Sichern von Möglichkeiten, das Verstehen von Möglichkeiten, sich gegen negative Bescheide zur Wehr zu setzen und so weiter. Ein weiterer Bereich ist das Eintreten für Menschen, die in Härtefällen sind, mein Kollege Pater Stark ist Vertreter der katholischen Kirche in der Härtefallkommission in Berlin. Dort sitzen Menschen zusammen, die Empfehlungen aussprechen, ob bestimmte Personen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen sollen, weil eine Rückkehr in das Herkunftsland absolut unzumutbar wäre. Diese Menschen bekommen dann möglicherweise aufgrund der Empfehlung durch den Innensenator von Berlin eine Aufenthaltserlaubnis, obwohl das Gesetz es eigentlich nicht vorsieht. Das Gesetz hat eine solche Ausnahmevorschrift ausdrücklich aufgenommen. Und schließlich leisten wir Arbeit zugunsten von Menschen, die sich völlig ohne jegliche Papiere in Deutschland aufhalten. Das heißt, wir versuchen zumindest dafür zu sorgen, dass ihnen absolute Minimalrechte wie Recht auf Gesundheitsversorgung, Recht auf Bildung zustehen.
Wie kann man Sie denn unterstützen, Herr Kessler, wer jetzt zuhört und sagt, da möchte ich mich engagieren in der Flüchtlingshilfe der Jesuiten, kann man sich an Sie wenden? Brauchen Sie ehrenamtliche Helfer, Besuchsdienste oder dergleichen? Gibt es sowas?
Wir brauchen Unterstützung in allen möglichen Formen. Ehrenamtliche Hilfe können wir nur in eingeschränkter Form tatsächlich gebrauchen, weil wir ein sehr kleiner Laden sind und mit einer großen Zahl von Ehrenamtlichen, die betreut werden müssen, die ja dann auch irgendwie angeleitet werden müssen, überfordert wären. Wir können aber immer wieder Menschen brauchen, die bestimmte Fähigkeiten haben, also zum Beispiel Sprachfähigkeiten, bei denen, die wir dann nutzen können für Übersetzungen, für Hilfe bei Gesprächen, beim Kontakt mit Menschen, die nur wenig Deutsch, Englisch oder Französisch können. Wir können auch natürlich, wie jede andere Hilfsorganisation, Spenden brauchen, weil wir eben das, was wir tun, weitgehend unabhängig von öffentlichen Mitteln finanzieren. Ich habe während der Sendung angesprochen den Rechtshilfefonds des Jesuiten Flüchtlingsdienstes, aus dem wir eben auch Mittel für anwaltlichen Beistand finanzieren. Wenn Menschen sich für unsere Arbeit und die Unterstützung interessieren, ist es vielleicht die einfachste Möglichkeit, im Internet uns anzuklicken auf der Seite www.jesuiten-flüchtlingsdienst.de.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kessler, dass Sie auch eingesprungen sind für Pater Martin Stark, der eigentlich Referent dieser Sendung sein sollte, aber ganz plötzlich verhindert war. Danke für das spontane Einspringen, Herr Kessler.
Danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitmachen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich ganz herzlich Katja Karif.